kein Symptom von ADHS ist eindeutig und kein Symptom von ADHS ist exklusiv für ADHS. Also wie du jetzt sagst, es gibt viele Kinder, die nach der Schule wirklich so ein bisschen, ja, so ein bisschen ausbrechen oder so ein bisschen Ausbrüche haben oder müssen entladen und so. Und es gibt natürlich auch viele Kinder, die sich Zeit nehmen, für Zocken anzulegen am Morgen. Es gibt ganz viele typische ADHS-Symptome, die Leute ohne ADHS auch haben.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast. Mein heutiger Gast ist der Markus Cannen. Früher in der Schule war er der Klassenklon, ist dann erwachsen worden und Multikolumnist geworden. Beim deutschen Magazin «Eltern» und beim «Papa-Blog» hatte er sogar 10 Jahre lang eine Kolumne gehabt. Er ist Texter, er ist Mediensprecher im Tourismus und auch seit diesem Jahr Kolumnist bei «Mal ehrlich». Vor kurzem ist er wieder Vater geworden, nämlich von seinem 3. Kind. Dazu gratulieren wir ihm ganz herzlich. Aber er hat auch noch ein 4. Kind auf die Welt gebracht, eins mit über 200 Seiten. Er hat nämlich ein Buch geschrieben über seine Familie und in seiner Familie hat es 2 Leute mit ADHS. Einerseits er selber und sein Kind Brecht, das 11 ist. Das Buch heisst «Wir schaffen das, mein Schatz». Und heute darf ich mit ihm darüber reden. Viel Spass. Markus, es ist so schön, bist du da? Bist du endlich da? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir kennen uns schon lange. Aber wir sehen uns ja zum ersten Mal. Gell?
Das ist richtig, ja.
Weißt du noch, wo wir das erste Mal miteinander zu tun hatten?
Nicht genau. Haben wir irgendwelche Mails raus? Erzähl mir.
Wir haben, ja, ich weiß aber auch nicht genau, was es war, aber wir haben irgendwie ein leichtes Streitgespräch geführt, glaube ich, per Mail, nach einer von deiner Kolumnen im Tagesanzeiger. Und ich weiss nicht mehr, ob wir das irgendwie in der Kommentarspalte haben ausgeführt oder ob wir das dann direkt haben gemacht.
Ich glaube sogar, ich habe eine Replik auf einen Text von dir geschrieben, oder nicht? Bin nicht ganz sicher.
Also auf jeden Fall, wir haben uns schon mal öffentlich miteinander auseinandergesetzt und sind nicht einer Meinung gewesen. Das ist ja schon mal eine gute Ausgangslage. Und mittlerweile bist du Kolumnist bei uns.
Genau. Merci vielmals dafür.
Hey, wir freuen uns. Du hast eine Spannung aufgebaut und deine Kolumne heisst «Markus Cannen wechselt wieder Windeln».
Ich bin dran.
Du bist dran, genau. Mittlerweile ist das 3. Kind auf die Welt gekommen.
Genau.
Gratuliere dir ganz, ganz
Danke
herzlich.
Danke vielmals.
Wie ist es so?
Ich muss alles wieder neu lernen. Das letzte Kind ist 6 Jahre her.
Ja.
Und stehe jetzt da am Wickeltisch und schaue, wie das geht. Aber es klappt alles ganz gut. Ja.
Wirklich? Also läuft es noch mit jetzt bisher?
Ja, läuft mit. Das ist ein bisschen das falsche Wort, wenn man eins wieder muss umtragen und alles im Haushalt mit einer Hand machen. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt beim 3. Kind doch recht gute Übung. Das merkt man schon.
Wie ist die Entscheidung gefallen zum 3. Kind? Das ist ja so etwas, was sich sehr viele Leute sehr stark und lang überlegen. Ist das bei euch eher so impulsiv gewesen oder sehr gut geplant?
Nein, harzig. Eigentlich wäre nicht das 3. Kind geplant gewesen. Wir haben eigentlich immer gesagt 2. Und dann haben wir dann gleich beide gefunden. Es wäre eben gleich noch herzig. Und haben dann Vor- und Nachteile aufgelistet und auf der Pro-Liste ist immer noch gestanden. Es wäre eben schon noch herzig. Und am Schluss haben wir das ewig diskutiert und ja, am Ende hat die Natur gewonnen. Also irgendwie das Bedürfnis, doch noch mal ein Kind zu haben. Gegen jede Vernunft eigentlich.
Du hast die 3, die jetzt, aber ich könnte eigentlich sagen, jetzt hast du auch noch so, wenn man so will, reden, hast du noch ein 4. Baby, ehrlich gesagt, jetzt auch noch gerade auf die Welt gebracht, in der gleichen Zeit, nämlich dein Buch, du hast das Buch geschrieben. Ist genau. Das so geplant gewesen oder hast du echt gefunden, ich gebe mir selber noch eine extra Challenge, dass ich die 2 Ereignisse so engmaschig aufeinander folge?
Es war definitiv nicht geplant gewesen, dass das Zwillinge werden, das Baby 3 und das Baby 4. der Christian Lindner, ehemaliger deutscher Finanzminister, hat mal gesagt, im Vaterschaftsurlaub schreibe ich ein Buch. Hat ziemlich viel Kritik dafür eingesteckt. Ich möchte hier betonen, ich habe das Buch vorher geschrieben, während der Schwangerschaft von meiner Frau und nicht jetzt im Vaterschaftsurlaub. Es war nicht so geplant. Es ist beides nur so halb planbar und jetzt ist es auch genau so rausgekommen.
Aber ich gratuliere auch zum Buch.
Danke,
das ist jetzt seit dem 1. Oktober kann man das kaufen und du musst mir sagen, wie man das ausspricht. Ich weiß nämlich nicht, wie man es sagt. Was ist der Titel von deinem Buch?
Der Titel, ich muss mich selber schnell umdrehen. Es heisst «Wir schaffen das, mein Schatz». Also ich spreche es so aus.
Du sprichst es so aus, okay.
Schatz ist mit ADHS geschrieben. Genau. SCH-ADHS.
Also nicht Schatz.
Schatz. Ja. Kann man, wenn man will.
Wie kommt man darauf, ein Buch über ADHS zu schreiben, wenn es im Moment ja eh so der Trendbegriff ist überall. Also alle haben im Moment gefühlt ADHS, ja. Alle sind im Moment gefühlt in einer Abklärung, alle haben im Moment gefühlt ihre Kinder in einer Abklärung.
Hey, das macht mir auch ein schlechtes Gewissen. Ich habe das Gefühl, ich sei so ein Mainstream so. Aber ja, man kommt drauf, indem man halt betroffen ist. Ich habe mir jetzt persönlich auch nicht erlaubt, ein Buch darüber zu schreiben, bevor ich wirklich eine Diagnose habe, obwohl ich selbst Diagnosen durchaus valide finde. Aber wenn man, wie bei uns, und das ist bei vielen Familien der Fall, ein Kind und jemand von den Eltern betroffen ist, dann hat das im Alltag sehr viel Einfluss. Und dann, ja, dann gibt es irgendwo durch genug Stoff ein Buch her. Und vor allem, was mir auch wichtig ist, ist, dass man über das Thema redet. Weil klar ist jetzt so in den jüngeren Generationen, ist wirklich, man redet darüber. Also du sagst, es ist ein Thema geworden, aber man merkt ja schnell mal, dass es grosse Bevölkerungsschichten und Generationen gibt, wo das immer noch sehr tabuisiert ist, das Thema. Und darum ist es uns immer wichtig, als ganze Familie sehr, sehr offen über das Thema zu reden.
Ist das Buch von deiner ganzen Familie in dem Sinn mitgetragen worden? Also hast du vorher mit ihnen abgesprochen, hey, ich möchte gerne ein Buch schreiben über das? Und da kommen ja alle sehr präsent drin vor und sehr intim auch. Also man ist bei euch zum Teil mit am Familientisch, man ist dabei, wenn du die Nerven verlierst. Und wie habt ihr das vorher miteinander abgemacht?
Ja, inzwischen haben wir ein bisschen Erfahrung, dadurch, dass ich jetzt doch schon, lass mich überlegen, so um die 12 Jahre über in Kolumnen über Familienthemen schreiben und dort nicht wirklich mit auch privaten Details so ein bisschen nicht sparsam bin. Also einfach, man hat schon das Gefühl, relativ offen über verschiedene Familienthemen schreiben, ist wie irgendwie für niemanden eine Überraschung gewesen, dass mal ein Buch daraus könnte entstehen und dass es nicht um ADHS geht, ist irgendwo durch noch naheliegend. Und ich habe selbstverständlich, also selbstverständlich heisst die anderen Familienmitglieder, die schon lesen können, haben es dürfen lesen, bevor ich dann wirklich das endgültige Manuskript abgegeben habe. Und wir haben es natürlich auch am Anfang besprochen. Und das sind alle einverstanden gewesen. Und der Brecht, mein ältestes Kind, was es vor allem darum geht im Buch, ist sehr begeistert und liest das Buch etwa alle 2 Wochen mal einmal durch. Komplett.
Du hast jetzt gerade so gesagt, also der Brecht ist 11. Und dann gibt es den Bebers.
Bebers, genau.
Du musst es richtig aussprechen. Der Bebers ist 5.
Wird bald 6, ja, genau.
Wird bald 6. Und dann gibt es noch ganz neu jetzt der Tertius.
Genau.
Der ist wie alt?
0. Der ist genau 3 Wochen alt.
3 Wochen? Oh je.
Genau.
Die heissen nicht wirklich so.
Nein. Das sind so ein bisschen ihre Stage-Namen. Wo ich bei meinen Kolumnen verwende für sie. Aber auch tatsächlich, unsere Übernehmen sind daheim. Muss mindestens immer eine Zeit lang gewesen sein. Also wir haben den Brecht tatsächlich Brecht genannt, eine Zeit lang. Bebers ist Bebers und Tertius nennen wir jetzt auch Tertius.
Okay. Und man muss vielleicht noch sagen, es sind jetzt alle der Brecht und der Bebers und der Tertius, aber das will nichts heissen. Also, aber du willst in der Öffentlichkeit, das ist jetzt etwas, was wir auf der Seite lassen, eben ist das Geschlecht und eben die richtigen Namen von deinen Kindern.
Genau, wir praktizieren so ein Stück weit so geschlechtsoffene Erziehung und dadurch habe ich irgendwann mal beim Schreiben über meine Familie gemerkt, es ist gar nicht relevant, wer welches Geschlecht hat und darum habe ich so nie irgendwo erwähnt.
Also gut, jetzt würde ich auch gerne mit dir in das Buch eintauchen. Du sagst mehrfach, es sei kein Ratgeber.
Genau, das ist mir relativ wichtig. Einfach auch, weil ich nicht die fachliche Kompetenz habe. Also ich bin nicht Mediziner, ich bin auch nicht irgendwie sonst beruflich oder so befähigt, Spezialist zum Thema ADHS zu sein. Ich bin betroffen und mache natürlich aus dieser Sicht Erfahrungen, aber ich will einfach nicht, dass die Leute das Gefühl haben, ich gebe hier fachlich fundierte Ratschläge.
Und trotzdem findet man sehr viele fachliche Tipps, Hinweise und du erklärst Sachen auch sehr gut, würde ich mal sagen. Also wir kommen dann noch auf die einzelnen Sachen zurück, aber ich würde noch schnell fragen, für wen hast du das geschrieben primär?
Es ist mir schon wichtig, es so zu schreiben, dass auch Leute, die jetzt nicht eine besondere Nähe zu ADHS haben, können lesen. Es ist auch ein Unterhaltungswerk. Also ich versuche es so ein bisschen lustig und unterhaltsam zu schreiben. Sagt auch, ob es mir gelungen ist, ich weiß es nicht. Aber also es ist mir so ein bisschen wichtig, dass alle können lesen, was sie lesen wollen. Aber es ist natürlich schon, ich denke, eben, es geht um ADHS, es macht, man ist halt näher am Thema dran, wenn man selber betroffen ist. Und das ist mit der wichtigen Grund, warum es kein Ratgeber ist, ist, ich finde halt auch Repräsentation wichtig. Also, dass man die Probleme oder die Herausforderungen, wo man sich den ganzen Tag damit beschäftigt, dass man die auch irgendwo wieder gespiegelt sieht von anderen Leuten. Weil gerade wenn ich folge natürlich auf Instagram zum Beispiel ganz vielen Accounts, die immer ganz tolle ADHS-Tipps geben und mach das mit deinem Kind und das sollst du nicht machen und das sollst du machen. Und da ergibt sich dann, und das sind alles super tolle Tipps, aber da gibt sich dann irgendwann so ein Gefühl von, ich schaffe das nicht oder ich habe den und den Tipp probiert und es hat nicht funktioniert. Und man kommt ja schnell mal so ein bisschen Versagensangst rein und so. Und wenn man einfach auch mal so ein bisschen Erfahrungsberichte von anderen liest oder so ein bisschen sieht, wie geht es anderen auch mit diesen Tipps zum Beispiel oder wie scheitern andere auch mit Sachen, die einem präsentiert werden, als das ist die Lösung, glaube ich, ist das sehr, sehr wichtig, um mit solchen Themen umzugehen.
Also ich habe einmal, zweimal wirklich laut rausgelacht und ich habe noch viel mehr sehr oft genickt, weil es bei uns auch in der Familie ein Thema ist. Wir sind noch ganz an einem anderen Punkt als dir. Also wirklich erst so am Anfang eben von den Abklärungen. Und von dem her ist natürlich auch aus einem persönlichen Interesse daraus, dass du jetzt so auch hier sitzt. Und darum höre ich dir ganz gebannt zu und habe das Buch sehr gespannt gelesen. Bei etwas musste ich sehr lachen und ich wäre einfach auch froh, wenn du das vielleicht schnell könntest, einen Auszug daraus vorlesen. Das ist ganz am Anfang vom Buch die Weinglas-Szene, wo du vor dem Schlafzimmer von Brecht sitzt. Du weißt, was ich meine.
Ich bin im Fall nicht ein wahnsinnig toller Vorleser, aber ich kann es probieren.
Also wir befinden uns etwa auf Seite.
Wir sind auf Seite 20 für alle, die parallel mitlesen wollen,
ja, genau.
Die das Skript vor sich haben. Pling! Jetzt die rechte Socke, rufe ich mit gedämpfter, schon fast krampfhaft freundlicher Stimme. Okay, bestätigt mir der Brecht motiviert. Und tatsächlich, durch die Ritze der Tür sehe ich, wie er sich den Strumpf übers Füßchen klaubt und die Nähte an der Spitze zurechtzupft, die sonst immer zum Drama ausarten. Nach wenigen Sekunden bestätigt er, gut. Super, jetzt darfst du die 3 Minuten in deiner Gedankenwelt spielen. Dann putzt du dir die Zähne. Juhu! Murmelnd erzählt sich der Brecht eine Geschichte und hüpft dabei im Badezimmer umher wie eine Kuh, die im Frühling zum ersten Mal wieder auf die Weide darf. Mittwochs stehen wir jeweils um 5.30 Uhr auf, damit der Brecht um 7.01 Uhr auf den Bus in die Schule erwischt. Eigentlich wäre unser Programm in den 1,5 Stunden überschaubar. Ein Müsli hinter das Fressbrett schaufeln, Ablasshandel auf dem Klo, die Kleidung am Körper befestigen und dann noch die Müsli-Reste aus den Zahnzwischenräumen kärchen. Manche Kinder schaffen das in 20 Minuten, meins nicht. Es würde ohne den externen Peitschmeister um 7.15 Uhr noch in Gedanken vertieft vor der halbvollen Müsli-Schale sitzen. Genau.
Genau. Ist es immer noch so, jeden Morgen?
Hey, das ist phasenweise, das ist manchmal ein bisschen besser und manchmal wird es wieder ein bisschen schlimmer. Mhm. Aber es ist schon so, dass wir gerade für Morgenritual, für Abendritual einfach wahnsinnig viel Zeit brauchen und so eine konstante Begleitung. Also wir haben gleichaltrige Nachbarskinder, da weiss ich, die werden 20 Minuten mehr oder weniger vor Schulbeginn geweckt und machen sich dann parat. Klar, das ist ein Idealfall, es geht nicht allen so, das ist mir bewusst. Aber also so etwas wäre bei uns undenkbar. Bei uns ist wirklich 1,5-2 Stunden sind wir dran, Schritt für Schritt alles abzuarbeiten.
Habt ihr von Anfang an wie gemerkt, eben, dass das etwas ist, was jetzt auf ADHS herdeutet? Oder habt ihr am Anfang das Gefühl gehabt, Kopf, das Kind lauert einfach die ganze Zeit, du weißt schon, dass man es antreibt? Und also ehrlich gesagt, man sich ja auch aufregt, nehme ich an, oder? Also jetzt mach mal, jetzt leg den blöden Socken an. Wie seid ihr mit dem umgegangen oder wie habt ihr das entdeckt?
Hey, das ist im Fall etwas, wo ich gebe dir gerade die Antwort, für wie es am Anfang war, aber das ist etwas, wo ich immer noch in der Gegenwart immer drin rutsche. Dass ich eigentlich weiss, mein Kind hat ADHS und es hat die Bedürfnisse oder wie es ein bisschen anders sind, dass es gewisse Unterstützung braucht, dass es Verständnis braucht. Und ich rege mich trotzdem einfach immer noch über gewisse Situationen auf und denke, warum machst du nicht und warum trödelst und also ich rutsche da immer noch rein. Einfach, ja, irgendwelche Urteile fällen über mein Kind, obwohl ich es eigentlich besser wüsste. Aber ja, wir haben zu verschiedenen Ausprägungen in unterschiedlichen Altersstufen gemerkt, dass wir irgendwie mit gewissen Themen oder mit gewissen Prozessen so ein bisschen Schwierigkeiten haben im Alltag. Wobei, weil der Brecht unser erstes Kind ist, haben wir nicht so den Vergleich gehabt. Und ich muss sagen, hätten wir dann schon den Vergleich gehabt, den wir jetzt haben zum zweiten Kind, wäre es alles noch viel früher viel, viel klarer gewesen. Aber es ist schon so, dass natürlich ein ADHS, ich weiß nicht, was die Fachwelt sagt, wie sich das ausprägt bei Baby und bei Kleinkind, aber es ist natürlich schon so, es ist anders als bei einem Schulkind. Also wirklich erkennen als ADHS und diagnostizieren kann man es dann schon erst im Alter, wo dann langsam die Schulzeit anfängt.
Wie ist das bei euch gelaufen?
Gute Frage. Ich versuche, in Erinnerungen zu kramen. Mein Buch habe ich schon lange nicht gelesen.
Ich glaube, Frau Stückelberger. Ah nein, die ist, glaube ich, später gekommen.
Es sind ganz viele Leute involviert, genau. Schlussendlich, bis sie wirklich zur Diagnose gekommen ist.
Also die Lehrerin hat auch etwas gemerkt.
Genau, irgendwann hat die Lehrerin sich gemeldet und gesagt, ihnen seien so ein paar Sachen aufgefallen, wo natürlich uns ähnlich haben schon aufgefallen ist. Aber sie haben in der Schule natürlich den Vorteil, dass dann noch 20 andere Kinder sind. Sie können sich ein bisschen besser vergleichen. Und haben gefunden, sie hat noch nicht gesagt, was könnte die Thematik sein, das Problem, sondern haben gefunden, dass man das mal abklären müsste. Also, der Brecht ist da irgendwie einfach manchmal ein bisschen verloren rumgestanden und hat gerade bei Arbeitsthemen wechseln plötzlich nicht mehr so recht gewusst, was er soll. Oder ist irgendwie, ja, hat für gewisse, so für Übergänge vor allem mehr Zeit gebraucht als andere Kinder. Das ist ihnen als erstes aufgefallen. Und dann hat da irgendwie so ein bisschen in unserem Fall sehr individuelle Abklärungskaskaden angefangen.
Kannst du uns die mal erklären? Weil ich glaube, das ist etwas, was viele Leute interessiert. Oder? Also, viele Leute wollen merken, hey, vielleicht sollte ich mal genauer hinschauen, vielleicht sollten wir es eben mal abklären. Ja. Und eigentlich, was nachher so die einzelnen Schritte sind. Man weiss ja eigentlich gar nicht, wo man sich als erstes melden soll. Die einen sagen bei der Kinderärztin, die anderen sagen bei der Schule, die dritten sagen irgendwie beim, keine Ahnung, psychologisches Zentrum.
Ja, es gibt so ein bisschen verschiedene Wege, die zum Ziel führen können. Also wenn man jetzt zum Beispiel einfach so von sich aus das Gefühl hat, da stimmt etwas nicht, ist natürlich der Weg über die Kinderärztin und dann dort über eine Überweisung, eine Abklärung irgendwie in Angriff nehmen, ist ein guter Weg. Man muss halt einfach wissen, dass in der Regel dass es relativ lange Wartezeiten gibt für ADHS-Abklärungen. Bei uns ist es tatsächlich so gewesen, dass durch den Hinweis von der Schule hat auch die Schule vorgeschlagen, einen Weg, den man machen könnte, sei über, ich glaube, in Zürich heisst zum Beispiel der Schulpsychologische Dienst, in Bern, das ist, glaube ich, mehr oder weniger das Gleiche, heisst lustigerweise Erziehungsberatung, aber es ist auch ein schulpsychologischer Dienst, dass man dort mal vorstellig wird für eine erste Abklärung. Die sind auch masslos überlastet, so wie ich es lese, auch in Zürich und sicher auch vielen anderen Orten der Schweiz. Man hat Wartezeiten und es gibt dann meistens mehrere Gespräche. Also in unserem Fall ist noch nicht von Anfang an konkret ADHS im Verdacht gestanden. Das war eine von mehreren Optionen gewesen. Man klärt ja sicher mal ab, ist überhaupt irgendwo durch die kognitive Kapazität des Kindes da? Hat es vielleicht eine Lernschwäche? Was können es für Gründe geben? Es gibt Fragebögen, die die Eltern müssen ausfüllen müssen. Es gibt Fragebögen, die die Lehrpersonen müssen ausfüllen müssen. Und dann gibt es mehrere Termine mit den Eltern, mit den Lehrpersonen, das Kind allein. Es müssen ein paar Tests gemacht werden. Und bei uns ist dann dabei herausgekommen, dass es noch ein bisschen früh ist, für wirklich eine ADHS-Diagnose nicht in Betracht zu ziehen. Ich glaube, in der Schweiz tut man lieber ein bisschen spät diagnostizieren. Vielleicht war es dann etwa 7, glaube ich. 6, 7. Aber ansonsten eigentlich alles okay ist. Und dass wir noch ein bisschen warten und schauen, wie die Symptome oder so die Auffälligkeiten nicht besser werden, dass man dann eine reguläre, also wirklich eine richtige Diagnose anstrebt. Und dann ist sich das Ereignis irgendwann ein bisschen anfangen zu überschlagen. Es ist dann eine Angststörung dazukommen oder plötzlich auftaucht.
Mhm. Was bedeutet das genau?
Das bedeutet, dass das Kind einfach plötzlich starke Ängste hat entwickelt, nicht mehr allein sein konnte. Ängste vor sehr viele verschiedene Sachen entwickeln. Also niemand wollte auf den Bus für die Schule. Und was ein bisschen, ja, das Erkennungsmerkmal dafür war, dass es wirklich eine Angststörung ist und nicht einfach eine spezifische Angst, ist, dass wenn wir versucht haben, die Ängste zu lösen oder Lösungen anzubieten oder zu sagen, ja gut, dann machen wir das mit dem Schulweg halt so und so, dann hat sich das einfach gerade verschoben, da ist irgendeine andere Angst gekommen. Und die Ängste, die konkreten Ängste, haben wir vielleicht manchmal können lösen, aber das Grundproblem mit, dass einfach sehr, sehr viel Ängste da und nicht mehr allein sein können und ja, Trennungsängste und solche Sachen, Angst vor Vergiftungen, Angst vor Spinnen, es ist ganz viel aufs Mal gekommen, das ist wie nicht weggegangen, sondern immer schlimmer geworden. Und nachher haben wir halt so ein bisschen als Notfall können wieder mal eine Abklärung in Anspruch nehmen bei den universitären psychiatrischen Diensten. Und dort ist natürlich auch wieder das Thema ADHS zur Sprache gekommen. Und der Psychiater dort, der die Abklärung geleitet hat, hat halt auch gefunden, die Angst sei quasi so ein das Resultat aus der ADHS. Genau.
Ist das dann auch etwa die verwandt?
Genau, es gibt bei ADHS relativ viele so ein Komorbiditäten oder Sachen, die halt... Also es gibt wie Themen, wo andere Auffälligkeiten, die wie häufig parallel bestehen, wie zum Beispiel so ein Tourette, das wir auch haben, der Brecht und ich. Also so ein bisschen Tickstörungen sind das, wo man nicht genau weiss, warum tritt das gemeinsam auf, aber es gibt auch Sachen, die ADHS kann auslösen kann. Wir haben zum Beispiel eine Angststörung, die so ein bisschen daraus entsteht, durch die vielen Reize, die man den Tag durch schlecht filtern und schlecht verarbeiten kann. Daraus können Ängste entstehen. Das ist nicht selten der Fall, genau.
Wie ist es mit anderen Sachen? Eben Lernschwäche, gehöre ich auch noch etwa die oder eben Legasthenie, dass das auch irgendwie Verwandtschaft hat?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, was mit Lernschwäche und Legasthenie aussieht, aber es kann natürlich längerfristig sehr viele Sachen geben. Also es gibt Leute mit ADHS, gerade unbehandelter ADHS oder ADHS, die man nie richtig adressiert hat, können ja im jugendlichen Alter oder im Erwachsenenalter häufig auch Suchtprobleme oder Depressionen gibt es dann häufig auch daraus und solche Sachen. Also es gibt eine ganz, ganz grosse Reihe an Komorbiditäten, die irgendwie können entstehen mit der Zeit, wo man sicher muss sich so ein bisschen Augenmerk drauf legen. Aber meistens hat man zum Glück nicht gerade alles. Das ist so ein bisschen unser Trost, genau.
Aber bei euch war es ja auch in dem Sinne der Leidensdruck gewesen, oder der akute Leidensdruck von der Angststörung, der nachher eigentlich dazu geführt hat, dass der wiederseitige Abklärungen machen.
Genau, sonst hätten wir vielleicht noch ein bisschen länger gewartet, beziehungsweise dann auch halt so ein bisschen unter den langen Wartefristen gelitten, bis dann schlussendlich wirklich eine Abklärung gegeben hat. Und so ist es dann plötzlich relativ schlecht gegangen. Also so haben wir so wie eine Notfallintervention gehabt. Und so ein bisschen der Spezialfall ist dann halt auch bei uns, dass man dann relativ schnell mit Medikation angefangen hat, bevor wirklich eine formelle Diagnose da war, einfach um die Ängste in den Griff zu bekommen. Was, Spoiler Alert, auch geklappt hat, ein Stück weit. Und so sind wir dann doch plötzlich dann relativ zügig zu einer formellen Diagnose gekommen, wo natürlich auch wieder x Termine waren, mit Abklärungen, Fragebögen, Gesprächen mit Eltern, ohne Eltern etc. Tests am Computer, ist eine relativ umfangreiche Geschichte, so eine ADHS-Abklärung. Darum lache ich auch immer, wenn es im Volk oder das Volksmeinung umgegeistert. Ja, ADHS wird sehr leichtfertig diagnostiziert. Das kann ich wirklich bestätigen. Das ist nicht der Fall. Es ist eine sehr, sehr gründliche Abklärung.
Und was hast du das Gefühl, wenn das eine Abklärung Sinn macht? Also eben, der Leidensdruck der Eltern ist wahrscheinlich relativ gross, wenn es am Morgen 20 Minuten geht, um den richtigen Socken anzulegen. Das kenne ich aus eigener Erfahrung sehr, sehr gut. Mhm. Aber für das Kind ist es ja vielleicht in dem Moment nicht so schlimm. Oder, weißt, also, oder ist das vielleicht auch gewisse Sachen auch persönlichkeitsbedingt? Also ab welchem Punkt macht es denn überhaupt Sinn, dass man sagt, ich gehe jetzt den Weg mal, wo du sagst, das ist nicht ein einfacher. Oder wo man einfach sagt, ja, könnte sein. Selbstdiagnose, man kann ja nachher auch sich zum Beispiel einlesen und schon mal vielleicht die, es gibt ja diverse, wie soll ich sagen, Ratschläge oder Tools eben, wo man kann probieren und ich sage mal, wo grundsätzlich nicht schlecht sind, oder? Also eben Sachen mit Humor begegnen oder aus Sachen ein Spiel machen oder so, ist auch nie schlecht, sage ich mal, oder?
Ja, man kann vieles ausprobieren, ohne dass man Diagnose hat natürlich und das ist völlig okay, finde ich. wenn jetzt beim Kind nicht ein grosser Leidensdruck ist und bei den Eltern nicht ein grosser Leidensdruck herrscht und man trotzdem so ein bisschen leise den Verdacht hat, dann kann man das abklären, man muss nicht, selbstverständlich. Der Leidensdruck gehört zur Diagnose. Es gibt keine Diagnose, wenn nicht der Leidensdruck vorhanden ist. Das ist ein integraler Bestandteil der Diagnose. Und, aber eben, häufig, wenn es dann wirklich ADHS ist, ist dann schnell mal in irgendeiner Form ein Leidensdruck da. Mhm. Dann habe ich die, also wäre jetzt meine Empfehlung an Eltern, wirklich zumindest mal einen ersten Schritt für eine Triage von einer Fachperson, ja, irgendetwas einzuleiten und in Angriff zu nehmen. Weil, was ich halt häufig sehe, ist, dass man Diagnose rauszögert oder sich darum drückt, aus irgendwelchen Ängsten aus. Das Kind könnte stigmatisiert werden oder so. Und ich meine, am Kind ändert sich nichts mit der Diagnose. Das hat ADHS, ob es diagnostiziert ist oder nicht. Aber die Angst, dass Diagnosen irgendwie negativ sein können, das ist, sehe ich auch so ein bisschen manchmal als meine Mission mit, der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Den Leuten wirklich zu sagen, hey, wenn ihr einen Verdacht habt und wenn ihr einen Leidensdruck habt, dann macht die Diagnosen. Also das ist, es hilft. Also es ist, glaube ich, wichtig zu wissen, an was das man ist. Und einfach einerseits, damit man einem Kind dann wirklich die richtige Hilfestellung geben kann, dass man die richtige Richtung kann weiterdenken, weiterforschen, die richtige Literatur lesen, die richtigen Tipps befolgen, weil es halt doch ein paar Sachen gibt, wo ein Kind mit ADHS ein bisschen eine andere Betreuung braucht. Und einfach zum Wissen, an was man ist. Also auch so ein bisschen, um das Schuldthema wegzunehmen. Also das Schuld, dass man als Eltern irgendwie falsch erzieht oder dass das Kind irgendeine Schuld trägt, weil es sich nicht so verhält wie die anderen Kinder zum Beispiel in der Schule. Ich finde das ganz schlimm, wenn ich selber auch als sehr typisches ADHS-Kind in der Schulzeit durch die ganze Schulzeit gegangen und halt undiagnostiziert, weil es eine Weile her ist. Und mir ist natürlich jahrelang eingeredet worden, was ich alles falsch mache und wie ich mich jetzt muss ändern und rückblickend muss ich sagen, ich meine, klar, ADHS ist nicht eine Entschuldigung für alles, aber irgendwo durch gleichwohl auch eine Erklärung für vieles. Und da denke ich, es ist schon sehr hilfreich zu wissen, an was das man ist.
Hast du das mit deinen Eltern mathematisiert?
Ja, ist jetzt eher ein schwieriges Thema. Meine Eltern gehören also ein bisschen zu dieser Generation, wo man halt eingeredet hat, vielleicht von ADHS gibt es nicht wirklich bis hin zu, ja, das sind halt einfach lebhafte Kinder, die dürfen lebhaft sein. Gleichzeitig haben meine Eltern sie andauernd irgendwelchen Schulsprechstunden gehockt und einen Anruf bekommen. Ich glaube, dann haben sie dann nicht gefunden, sie sind einfach ein lebhaftes Kind, das so darf sein. Also ja, das ist auch so ein bisschen, ja, meine Eltern gehören zu einer Generation, wo ADHS eher als Diagnose noch so ein bisschen nicht so recht ernst genommen wird, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also ich habe es versucht, so zu thematisieren, aber ich glaube, wir haben ja auch wieder andere Themen gefunden, um darüber zu reden.
Wenn du jetzt zurückschaust und hast vorher selber gesehen,
und jetzt gibt es ganz schnell ein bisschen Werbung. Hast du schon mal einen Pinguin im Zoo gesehen? Nein? Dann wird es Zeit. Ringo heisst er. Er wohnt eigentlich im Zoo Zürich, aber ab und zu packt das Pferd weh. Und weil Pinguine ja nicht fliegen können, hilft ihm das Huhn Henrietta. Die zwei entdecken den Kanton Zürich per Zug, Tram, Bus, Schiff und Seilbahn. Und nein, natürlich geht es hier nicht um einen Pinguin, der so ein bisschen im vollen Zugabteil nach Fisch stinkt. Sondern es geht um einen Ringo. Das ist die kleine, neugierige Hauptfigur von Ringo Reisen. Mit dem können die Kinder den Kanton Zürich und den öffentlichen Verkehr entdecken. Mittlerweile gibt es schon 6 Ringo Reisen, neu auch an Rheinfall. Das ist ideal für Familien mit Kindern zwischen 3 und 10. Und dann gibt es zu jeder Reise eine liebevoll gestaltete Broschüre mit Geschichten, Rätsel, spannenden ÖV-Facts und Lieder von Andrew Bond. Und wer unterwegs noch Buchstaben sammelt und das Lösungswort knackt, der kann sich beim Ringo dann auch noch ein kleines Geschenk abholen. Also, raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer und zwar schon ab dem Moment, wo der Zug losfährt. Mehr Info und die kostenlose Broschüre findest du im ZVV Kontakt Kundencenter in deiner Nähe oder unter zvv.ch/ringo. Der Link ist übrigens auch in unserem Linktree. Schau mal in den Shownotes, dort findest du es unter Rabattcodes und Kooperationen. Das lohnt sich sicher. Viel Spass beim Entdecken und falls du unterwegs einem Pinguin begegnest, sei ein Gruß. Und jetzt geht's weiter mit unserem Podcast. Viel Spass.
Aber du warst ein typisches ADHS-Kind. Was ist ein typisches ADHS-Kind? Es gibt ja ganz viele verschiedene Ausprägungen.
Ja.
Das schreibst du auch darüber im Buch. Mhm. Aber typisch. So die, du hast schon die drei Hauptsymptome hast du aufgelistet gehabt.
Genau, die drei Hauptsymptome, die sie zusammenbringen. Sie,
ich habe das schon hier. Schau,
ich probiere schnell. Weißt, ich probiere schnell auswendig. Ist ist Hyperaktivität.
Ja.
Es gibt Hyperaktivität, Unkonzentriertheit und Impulsivität. Glaub.
Genau.
Das sieht man so ein bisschen, das sind die drei Hauptsymptome von ADHS. Und dann streitet man sich ein bisschen darum, gibt es die exakte Unterteilung in hyperaktiv und nicht hyperaktives ADHS. Man kommt, glaube ich, habe ich das Gefühl, eher ein bisschen davon weg, das in zwei Arten zu unterteilen. Sowohl mein Kind als auch ich, wir haben so ein bisschen beides. Wir haben hyperaktive Anteile und teilweise sehr nicht hyperaktive Phasen oder Anteile. Und ich bin einfach wirklich, also bei mir ist es in der Schulzeit sicher sehr stark zutage getreten, im Gegensatz jetzt zu meinem Kind, lustigerweise. Ich bin wirklich so das Kind gewesen, das den Unterricht gestört hat, was ich nicht hätte können konzentrieren, nicht hätte können still sitzen. Also wirklich so das klassische Zappel-Philipp-Kind, Klassenclown, wo die anderen teilweise haben Freude gehabt dran, wieder andere nicht und ganz sicher nicht Lehrpersonen und ganz sicher auch nicht die Eltern, die dann Anrufe bekommen haben.
Mhm. Wie tut sich die Impulsivität äußern? Was bedeutet das konkret? Also du, im Buch ist eben auch viel Rede von laut reden, unangemessen laut reden oder dann vielleicht auch unangemessen impulsiv reagieren auf gewisse Sachen, oder?
Ja, das mit der Lautstärke ist, so ein bisschen, ist manchmal so ein beliebtes Diagnosekriterium, also für so die Selbstdiagnose daheim, also ein Kind, das einfach wirklich überhaupt nicht ihre Lautstärke regulieren kann, ist auch schon so ein bisschen ein Warnzeichen. Das ist bei uns definitiv auch der Fall, wir sind sehr eine laute Familie. Und ja, dann ist Impulsivität gerne mal so halt die typischen Sachen, wie handeln ohne zuerst so ein wirklich gründlich nachzudenken, reden ohne nachzudenken, also das Maul ist häufig ein schneller als das Hirn. Es gibt Leute mit ADHS, die haben manchmal Mühe mit Umgang mit Finanzen oder so. Das ist jetzt etwas, man muss sagen, die Impulsivität, die bei mir nicht riesig ist, persönlich. Ich bin recht schon ein bisschen eher. Was aber auch so ein bisschen in die Impulsivität gehört, ist so ein bisschen Ausbruch, Emotionen, das Thema. Und kommt, glaube ich, weniger so ein bisschen aus einer impulsiven Natur raus, sondern einfach auch häufig durch das Anstauen im Alltag. Mhm. Also wenn man in der Schulzeit jetzt sich immer ein bisschen zusammennehmen und zusammenreissen muss, was eben mein Kind im Gegensatz zu mir früher relativ gut kann. Aber wenn es dann heimkommt, dann bricht dann vieles raus. Und eben mit einer gewissen Impulsivität. Also dann ist dann gerade alles schlecht und alles schlimm. Und dann kommen wir den Vorwurf von vor 3 Jahren plötzlich wieder vor, irgendwann mal das Kinderbett zersägt haben, ohne zu fragen zuerst. Genau. Das sind also das, was wir jetzt zum Beispiel stark damit kämpfen.
Aber wo ist denn da die Abgrenzung zu Persönlichkeit? Also jetzt gibt es zum Beispiel das Beispiel, das du jetzt gebracht hast. Oder? Ich meine, für das gibt es sogar einen Begriff After School Restraint. Also ich glaube, es sind recht viele Kinder, die aus der Schule kommen, die sich zusammennehmen müssen. Und er ist daheim einfach mal, geht irgendwie, kommt alles raus. Die Abgrenzung irgendwie zu spüren oder zu verwirrschen oder vielleicht auch als Eltern.
Ja.
Irgendwie zu merken, da bin ich jetzt, aber gut noch, wenn es das erste Kind ist, oder? Du hast wirklich null Vergleichspotenzial. Wenn sollte man dann vielleicht genauer her schauen? Gibt es da so ein paar Hinweise, wo du findest, hey?
Das finde ich fast das schwierigste Thema rund um ADHS, dass da einfach kein Symptom von ADHS ist eindeutig und kein Symptom von ADHS ist exklusiv für ADHS. Mhm. Also wie du jetzt sagst, es gibt viele Kinder, die nach der Schule wirklich so ein bisschen so ein bisschen müssen ausbrechen oder so ein bisschen Ausbrüche haben oder müssen entladen und so. Und es gibt natürlich auch viele Kinder, die sich Zeit nehmen, für Zocken anzulegen am Morgen. Es gibt ganz viele typische ADHS-Symptome, wo viele Kinder und auch Erwachsene, wenn wir von erwachsenen ADHS reden, wo Leute ohne ADHS auch haben. Ich höre das auch häufig, ich kann mich manchmal schon schlecht konzentrieren. Und am Schluss ist es, glaube ich, wirklich einfach Summen oder die Menge und die Intensität von diesen Symptomen. Also wenn man halt all diese Symptome zusammenkommen, also eben Unkonzentriertheit und Impulsivität und Hyperaktivität, du merkst, es gibt dort überall grosse Baustellen und der Leidensdruck ist da, dann ist der schon etwas anderes und deutet stärker auf ADHS hin, als wenn man jetzt halt ab und zu am Morgen den Büroschlüssel daheim vergisst.
Lass uns schnell zurückkommen zum Stigma, weil das finde ich, find ich ein ganz wichtiges Thema und das ist bei dir auch etwas, also du hast, es gibt so zwei Reizthemen, finde ich, im ganzen ADHS dem Thema, das ist einerseits Medikation und das andere ist eben die Diagnose.
Definitiv, ja.
Aber man hat viele Leute, die zum Beispiel sagen, ja, ich will mein Kind haben, ich will ihm keinen Stempel aufdrücken, ich will es nicht labeln, darum will ich die Abklärung gar nicht machen und vor allem, vielleicht ist ja gar nicht mein Kind das Problem, sondern das Umfeld. Ja. Oder? Also, dass man zum Beispiel sagt, ja, es kann ja nicht sein, dass man in der Schule so lange still sitzen muss. Also finde ich zum Beispiel auch. Ich finde es gut, wenn man sich mehr bewegen könnte. Aber was sagst du, was ist da deine Haltung dazu? Also, ich weiss es, mit deinem Buch, du bist sehr klar. Du findest, man soll es abklären.
Ja. Ich finde, man soll es abklären, weil ich das nie so recht nachvollziehen konnte, dass ein Kind einfach durch eine Diagnose stigmatisiert wird. Also ich meine, notabene, wenn man sein Kind abklären lässt, es herrscht immer noch ein Arztgeheimnis und also man kann auch Abklärung machen und dann niemandem davon erzählen. Niemand zwingt dem dann, mit der Abklärung weiterzugehen. Aber es macht natürlich mehr Sinn, gewisse Leute zu informieren, wie eben Lehrpersonen. Aber ich finde, Stigmatisierung von einem Kind kommt nicht dadurch, dass es eine Diagnose hat, die vielleicht sogar hilft, eben zu verstehen, was ist da das Problem und was könnten Lösungen sein. Sondern Stigmatisierung kommt durch die Konflikte, die das Kind hat in seinem Verhalten. Also, dass es eben vielleicht der Kind hat Mühe, Freunde zu finden durch ADHS oder eben fallen in der Schule negativ auf. Und ich finde, wenn man nachher einfach die Kinder als Problem sieht und sagt, sie sind verhaltensauffällig und das ist die, und vielleicht sogar Böswilligkeit unterstellt oder einfach Nervigkeit oder es gibt den Begriff Arschlochkind, wo man darüber kann streiten, aber oder vielleicht nicht darüber so streiten. Aber wenn man einfach Kinder so abstempelt, ich finde, das ist die viel schlimmere Stigmatisierung, als wenn man herausfindet, warum geht es dem Kind so, wie es ihm geht. Und darum bin ich wirklich sehr, sehr dafür, dass man ja, dem ein bisschen auf den Grund geht.
Hast du das Gefühl, es hilft dem Kind selber, das irgendwie einzuordnen? Weil ich glaube, es ist ja oft nicht nur von außen im Sinn von, du bist ein Problem, sondern von innen. Ich bin ein Problem. Ich kann das nicht. Warum kann ich es nicht? Ich bin blöd.
Ja, ich glaube es. Also, wenn man dann auch, ich meine, man geht den Weg mit dem Kind näher und das Kind versteht dann ja auch. Ich habe jetzt irgendetwas, das hat einen Namen und das hat gewisse Ausprägungen oder das äußert sich so und so. Und meine, das soll dann nicht eine Entschuldigung für jegliches Verhalten sein, aber eben eine Begründung und man kann sich dann, glaube ich, als Kind, also mir hat das geholfen. Also ich bin heute sehr überzeugt, mir hat es ab einem gewissen Alter sehr geholfen, als Kind zu wissen, was ist da los? Ja. Und gerade wenn man vielleicht im Alter ist, wo man sich auch selber sich so ein bisschen ins Thema vertiefen kann. Im Schulalter, wo ich irgendwann Probleme gemacht habe oder Probleme bekommen habe, hätte ich mich sicher mit dem Thema stärker auseinandergesetzt und vielleicht auch selber bessere Lösungswege oder Lösungsstrategien können für mich entwickeln. Und er ist wie, das, was ich schon gesagt habe, dass man als Eltern irgendwo durch eine Repräsentation braucht. Also es ist wichtig, dass man andere Familien sieht, die mit den gleichen Problemen kämpfen. Ist es, glaube ich, für Kinder auch wichtig. Es gilt nicht nur für ADHS, aber dass man sieht, es gibt auch andere. Es gibt auch andere Kinder, die die gleichen Struggles haben wie ich. Und wenn man einfach das so ein bisschen geheim haltet und eben nicht über ADHS redet, dann haben die Kinder das nicht. Unsere Schule hat, und das finde ich super, die haben jetzt einfach so aus Eigeninitiative von der Schule aus, ohne dass das irgendwie ist gewünscht worden von den Eltern, haben sie so eine kleine ADHS-Gruppe gebildet, wo sie die Kinder mit ADHS in der Schule zusammennehmen und mit ihnen arbeiten. Also so die integrative Lehrpersonen für integrative Förderung. Die nehmen die Kinder zusammen und tun mit ihnen dann, weiß nicht einmal genau, was sie machen, weil mein Kind nicht so viel davon erzählt. Aber man kennt das. Aber machen auch Spiele und ja, arbeiten, glaube ich, so ein bisschen spielerische Lösungsstrategien für gewisse Herausforderungen.
Wenn man eine Diagnose hat, kommt man ja auch so, wie soll man sagen, Sachen, über die man auch mit der Schule besprechen kann. Also ich glaube zum Beispiel, dass sie mehr Zeit überkommen, für Prüfungen zu schreiben und was sind noch so andere?
Ja, genau, man hat Anrecht eigentlich auf einen Nachteilsausgleich. Genau, gilt nicht nur für ADHS, aber einfach, wenn man so ein einen medizinisch begründeten Nachteil hat, dann hat man Anrecht auf einen Ausgleich. Eigentlich um so ein den Gap, den es allenfalls kann geben kann, eben zum Beispiel in Prüfungssituationen, das gilt für Kinder, die zum Beispiel Prüfungsangst haben, glaube ich, weiß jetzt nicht ganz sicher, um das so ein bisschen zu überbrücken, eben zum Beispiel Hilfsmittel, die man dann einsetzen darf, oder dass man vielleicht irgendeine Lernkontrolle in einem eigenen Raum darf schreiben und so. Es ist ein bisschen schwierig, einen guten Leistungs- Nachteilsausgleich ist das Wort, sorry, guten Nachteilsausgleich zu finden für ein Kind mit ADHS, weil man hat dann schnell mal bei simplen Lösungen wie es eben mehr Zeit. Braucht für die gleiche Prüfung braucht es mehr Zeit. Und mehr Zeit ist für Leute mit ADHS, die einfach chronisch Arbeit rausschieben und Druck brauchen, manchmal nicht unbedingt die beste Lösung. Also ich habe bei Uni-Prüfungen zuerst eine Stunde zum Fenster rausgeschaut und dann, wenn ich gemerkt habe, ich muss gleich abgeben, dann habe ich dann angefangen. Und darum, mehr Zeit hat mir jetzt überhaupt nicht geholfen. Dort muss man dann schon sehr individuell schauen, was hilft dem Kind.
Aber unter Umständen kann eben eine Diagnose dann helfen, dass man diese Sachen mit der Schule anschauen kann.
Genau, das ist wirklich ein recht formeller Prozess und man braucht dort auch, glaube ich, nicht Diagnose in den meisten Fällen, um wirklich so einen rechtlichen Nachteilsausgleich zu bekommen. Mhm. Das ist etwas, was man mit der Schule individuell vereinbart.
Ich möchte schnell einmal aus dem Buch etwas vorlesen, das mir auch, wie soll ich sagen, nochmal vor Augen geführt hat, eben, was es eigentlich bedeutet, ADHS zu haben und eben gerade auch als älteren Teil von einem Kind, der jetzt in meinem Fall sehr wahrscheinlich betroffen ist, in dem mit dem Fall sicher betroffen ist, wo einfach wie auch der eigene Umgang manchmal mit der Situation vielleicht einem ein bisschen aufzeigt, was es eigentlich ist. Und ich würde das gerne schnell vorlesen, oder willst du?
Du darfst sehr gerne.
Also gut. Alle Symptome haben etwas gemeinsam. Wir ADHSler haben nicht die Kontrolle über unseren Fokus, unsere Emotionen, Bewegungen und Handlungen. Nicht-Betroffene sagen gerne, fang doch einfach an oder setz dich einfach hin und konzentrier dich eine Stunde, dann ist das rasch erledigt. Ja, Sabine, das würde ich, wenn ich könnte.
Die fiktive Sabine.
Die fiktive Sabine. Sabine, genau. Und ist das auch das Gefühl, das du kennst? Weißt du, im Sinne von, hey, Gott verdammt, ich würde ja, wenn ich könnte, aber ich kann einfach nicht. Und das ist ja etwas, was jetzt du als erwachsene Person kannst ausdrücken, du kannst es sogar auf 200 Seiten ausdrücken, aber das Kind kann ja das noch nicht. Sondern das Kind hat dann einfach das Gefühl, ich bin schlecht, ich kann es nicht. Genau. Also, oder ich mache es nicht richtig.
Ja, und ein undiagnostiziertes Kind hat sehr, sehr lang das Gefühl, dass es, allenfalls das ganze Leben, das Gefühl, dass es so ist. Darum ist es wichtig, irgendwann zu wissen, was so ein Hintergrund sind. Ja, also das ist es. Du willst nicht wissen, wie das Buch entstanden ist. Also,
klar, okay. Ich das.
Ja, es ist, also ich meine, das ist der Klassiker, einfach zu wissen, was man sollte, zu wissen, was man will, aber es einfach nicht können, es nicht schaffen. Und gerade so grosse Arbeitspäckchen, zum Beispiel eine Kolumne für mal ehrlich schreiben, wo man weiss, ich muss sie dann und dann abgeben. Also das ist etwas, wo man mit ADHS, ich will das nicht behaupten, es geht ganz allen so, aber es ist, glaube ich, sehr typisch, dass man einfach notorisch rausschiebt, bis der Druck so gross ist, dass man das endlich schafft. Und ich finde, das ist eine gute, bessere Diagnose, bessere Definition von ADHS. Und da kurze Tangenten aufzutun und abzuschweifen, wenn ich es gerne und immer wieder mache, dann muss man dann helfen, wieder zurück zum Thema zu kommen. Dass man ADHS kommt jetzt immer mehr dazu, es nicht so sehr über Symptome zu definieren, weil die Symptome sind sehr, ja, sehr situationsbedingt, phasenweise unterschiedlich. Aber der Hintergrund ist ADHS als Regulationsstörung. Also, dass man im Hirn, versucht das ja auch so gut es kann im Buch, so ein bisschen zu erklären, was sind die Hirnmechanismen dahinter, die chemischen Prozesse, dass man einfach, wenn man ADHS hat, sehr Mühe hat, Kontrolle über das eigene Hirn zu behalten. Sondern das Hirn macht einfach irgendwie etwas. Und die Steuerung, das Steuerzentrum vom Hirn ist eigentlich betroffen. Und darum, ich weiss, ich muss das machen, ich weiss, ich will das jetzt so machen und ich habe es am Abend wieder nicht gemacht. Schiebe es auf den nächsten Tag, am nächsten Tag ist wieder genau das Gleiche und irgendwann merke ich, ich habe jetzt noch ein paar Wochen Zeit und ich muss ein Buch schreiben. Und das ist, ich sage es ist deutlich, es ist wirklich scheiße. Also es ist wirklich mühsam, so durch das Leben zu gehen. Und darum sage ich manchmal, es hat so ein bisschen düstere Kapitel im Buch, weil es ist wirklich, es ist wirklich etwas, was einem extrem belasten kann. Man bringt sich selber in enorme Stresssituationen manchmal, die vermeidbar wären, wenn man eben die Regulierung könnte machen. Aber man kann sie nicht. Und das ist etwas, wo häufig auch Erwachsene lang noch darunter leiden oder sehr extrem darunter leiden, wo vielleicht ihre so die hyperaktive Komponente ein bisschen abgelegt haben. Aber nachher eben unter die Vermeidungsgeschichte immer noch sehr stark haben. Und Kinder ja, haben das auch und wissen manchmal halt dann nicht, warum. Das
ist denn die Hyperaktivität vielleicht auch manchmal fast einfach mehr im Kopf, im Hirn? Nein, im Erwachsenenalter. Also du denkst mir jetzt nicht in die, du kommst jetzt da nicht im Podcast-Studio rum.
Ich reisse mich enorm zusammen.
Du reissest dich brutal zusammen. Nein, aber weißt du, was ich meine? Also ich glaube, im Buch hast du auch mal geschrieben, dass eigentlich es ist um Stress gegangen und dort habe ich, das hat bei mir auch sehr nachgehalten, eben konstant gestresst, aber eigentlich gestresst wegen diesen vielen Gedanken, die eigentlich konstant im Hirn sind und eigentlich da die ganze Zeit, also eigentlich im Hirn rumgumpen, anstatt jetzt im Podcast-Studio physisch, oder?
Genau. Ich glaube, das ist etwas, wo wahrscheinlich etwas von den Sachen, wo wahrscheinlich fast alle Leute mit ADHS irgendwie gemeinsam haben, ist wirklich die enorme Aktivität an Gedanken. Also es ist fast so ein bisschen, häufig fast so ein bisschen ein Sturm an Gedanken. Und ein Gedanke löst der andere ab und es kommt schon wieder der Nächste, bevor man hätte machen können, was man eigentlich wollte machen. Ich bringe das Beispiel vom Ketschgummi im Buch. Also dass ich manchmal ein Ketschgummi habe und denke, jetzt schlucke ich den ab, jetzt spucke ich den aus. Und bevor ich es schaffe, das zu machen, schon wieder der Nächste Gedanke sich drin drängt und eine Stunde später merke ich immer noch Ketschgummi. Und es ist ein sehr simples Beispiel. Es geht immer so ein bisschen mit allem so. Also die Unruhe, eine enorme Unruhe im Kopf, das ist, glaube ich, so ein bisschen, die Ursache, die Basis für alles, was sich dann auch in der physischen Welt auswirkt. Eben, Teil werden dann auch physisch unruhig, Teil können das ein bisschen besser unter Kontrolle halten. Bei denen ist es vielleicht sogar so, jetzt spekuliere ich, aber bei denen ist es vielleicht sogar so, dass es eher ein bisschen physisch bremst, weil im Kopf so viel los ist, dass sie vielleicht den Körper fast ein bisschen vergessen. Und ja, das wirkt sich dann unterschiedlich aus. Aber ich glaube, so ein bisschen das Rennen von Gedanken und der ständige Konkurrenzkampf von x Gedanken im Kopf, den haben wahrscheinlich die meisten Leute mit ADHS. Ich habe ein schönes ein Bild gesehen oder irgendein Meme auf Instagram, wo jemand gesagt hat, wie ist es jetzt gegangen? Irgendwie das, was ich mir heute schon Gedanken dazu gemacht habe, das machst du dir maximal im Monat Gedanken dazu. Irgendwie so etwas in die Richtung. Also es ist eine wahnsinnige Dichte von Gedanken, die man die ganze Zeit hat. Und Leute mit ADHS sind ja nicht gescheiter als andere. Also wir haben nicht leistungsfähigere Hirne, sondern das trifft dann halt alles aufeinander und verdrängt sich gegenseitig und ist ein Konkurrenzkampf.
Wenn wir schon bei Instagram sind, dort steht ja oft ADHS sei eine Superpower.
Ja, ohne so ein umstrittenes Thema.
Ja, sag mal deine Meinung dazu.
Meine Meinung ist recht differenziert, würde ich mal sagen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht etwas, was wirklich einen hohen Leidensdruck kann machen, verharmlost. Also, dass man jetzt nicht ADHS als so lustige, sympathische Eigenheit einfach abtut, wo sagt, ja, ich bin ein bisschen lebhafter und es hat ja auch viele Vorteile und ich bin kreativ und die hui. Das ist ein bisschen eine Gefahr. Also, dass man so ein bisschen, wenn man ADS als Superpower definiert, dass man ja, es verharmlost und sagt, und die wirklich negativen Aspekte, die du einfach auch nicht wegdiskutieren kannst, so ein bisschen vergisst oder unter den Tisch geht. Gleichzeitig gibt es so ein bisschen die, ja, es gibt so ein paar, es gibt so einen Professor Russell, irgendetwas, der so ein bisschen ein Koryphän ist, der ganz klar sich auf Position stellt, ADHS hat keine Vorteile. ADHS ist einfach nur eine schwere Geißel für den Menschen und es ist alle würde gerne lieber kein ADHS haben, was hey, man darf das gar nicht verharmlosen oder irgendwie beschönigen. Und das finde ich dann auch wirklich extrem. Weil selbstverständlich, wenn dein Hirn ein bisschen anders funktioniert, wenn du extrem viele Gedanken hast an einem Tag, ist es nicht, ich würde es nicht als Superpower bezeichnen, aber es hat ja gleichwohl, du kannst es teilweise schon nutzen. Es gibt schon Momente, wo du einfach kannst die Andersartigkeit auch anzapfen. Also es ist, ja, ich glaube nicht, kommt nicht von ungefähr, dass viele Leute in der Medienbranche oder im kreativen Umfeld ADHS haben. Es ist nicht, weil man sehr gerne ADHS hat, wenn man das macht, sondern weil es halt häufig Leute dann auch in die Richtung treibt. Und darum glaube ich schon, dass etwas, was dermassen auch mit der Persönlichkeit verwoben ist, mit der Art und Weise, wie man denkt und schafft, dass das sehr schwere Nachteile kann haben im Alltag, aber immer gewisse Vorteile bietet.
Mhm. Ich möchte noch schnell fragen, du sagst im Buch auch ganz klar, deine Frau hat kein ADHS.
Ja.
Ist das zu deinem Vorteil? Also ist das gut, dass dir da nicht beide betroffen sind? Oder was passiert, wenn beide betroffen sind?
Ich weiß nicht, was passiert, wenn beide Eltern betroffen sind. Ich will es auch nicht erleben. Es gibt sicher etliche Familien, wo das der Fall ist. Ich bin froh, es ist bei uns nicht so, aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil sich ADHS so aufschaukeln kann, gegenseitig. Also es ist jetzt auch wieder nicht eine medizinische Diagnose. Ja, ich weiß nicht, ob das Ding existiert, aber ich merke es einfach bei meinem Kind und mir. Ja. Theoretisch würde man sagen, wir haben das gleiche Problem. Wir verstehen einander. In der Praxis ist es sehr häufig so, dass wir uns dank unserem ADHS oder wegen unserem ADHS sehr stark aneinander reiben. Und ich bin froh, habe ich das nicht auch noch mit meiner Frau. Und gleichzeitig, wenn man ADHS hat, neigt man sehr schnell dazu, ADHS bei anderen Leuten zu erkennen. Manchmal vielleicht korrekterweise, manchmal nicht. Aber man wird sehr schnell auch so ein bisschen zum Möchtegern-Diagnostiker. Und hätte auch schnell mal, ich meine, es ist eine sehr verbreitete, ich sage jetzt das Wort Störung, es ist sehr verbreitet und darum, also viele andere Sachen sind auch verbreitet, oder Migräne, also das gibt es auch sehr häufig. Und dann hat man hätte auch, wenn man selber diagnostiziert ist, schnell mal das Gefühl, alle haben ADHS, weil das ja manchmal ein Kritikpunkt ist, man hat einfach das Gefühl, alle haben das. Und darum ist es gut, auch ein paar Referenzpunkte zu haben, einfach wirklich Leute zu sehen und jetzt im Fall von meiner Frau auch Leute so nahe zu haben, wo man weiss, die haben es definitiv nicht. Mhm. Und da kann man sich dann auch ein bisschen dran messen. Da kann man ja in beschränktem Mass sehen, also wäre es, wenn man kein ADHS hat. Genau.
Jetzt kommt schnell ein bisschen Werbung. Bei uns daheim gibt es ja zwei Lager. Die einen, die löffelt Crunchy Cream direkt aus dem Glas. Die anderen die nehmen wenigstens noch ein Stück Brot dafür. Aber eins ist sicher, wenn Ofo Crunchy Cream auf dem Tisch steht, dann cruncht es aus allen Ecken. Gute News für alle Ofo-Fans und besonders für die, die wie ich ein Auge auf den Zuckerkonsum haben. Die Ofo Maltin Crunchy Cream gibt es neu auch als Less Sugar Variante und die hat 30% weniger Zucker. Und vor allem hat sie auch kein Süßungsmittel drin. Man schmeckt es auch, aber im positiven Sinn. Der volle Ofo-Geschmack der bleibt. Es ist immer noch crunchy, cremig und einfach typisch Ofo. Zudem kommt Ofo Crunchy Cream Less Sugar ganz ohne Palmöl aus und wird auch in der Schweiz produziert, in Neuenegg bei Bern. Das macht es noch ein bisschen besser, oder? Also, wer es kennt, liebt es eh schon. Und wer es noch nicht kennt, es wird etwa Zeit. Die zuckerreduzierte Crunchy Cream gibt es ab jetzt im Kopf von deinem Vertrauen. Oder schau doch mal unten in den Show Notes. Dort kannst du unter Werbepartner und Rabatt schauen und findest einen Link. Und dort kannst du ein Probierglas von Ofo Crunchy Creamless Sugar gewinnen. Also, Glas auf, Löffel rein und jetzt geht es weiter bei unserem Podcast.
Jetzt jetzt haben wir du hast eine Tangente gemacht, wir sind von der Tangente noch ein bisschen weiter rausgeschweift, jetzt möchte ich gerne nochmal zurückkommen, zwar zu der Medikation.
Wie froh, dass du mit...
mitdenkst.
Mit zeichnisch, wo ich abschweife. So, genau,
ich,
Medikation. Weißt,
ich habe immer eine Zeichnung dabei. Schau, ich zeige dir die mal. Immer ein Mindmap dabei. Genau. Nein, ich möchte unbedingt noch über die Medikation reden, weil eben, sie ist so umstritten. Mhm. Man sagt irgendwie, ja, willst du dein Kind mit Ritalin ruhig stellen? Ich würde auch gerne dir mal eure Erfahrungen, ja, dass du mir ein bisschen von deinen Erfahrungen kannst erzählen, weil ihr habt viele Sachen probiert, durchgetestet.
Irgendwann haben wir auch aufgehört.
Irgendwie hat er auch wieder aufgehört, genau. Jetzt, erzähl mal, was hat es gebracht, was hat es nicht gebracht, genau. Auf was muss man sich da vorbereiten, wenn man den Weg geht? Also,
ich gebe dir einleitend gerne zuerst mal meine Meinung. Mhm. Und meine Meinung ist, dass das Thema Medikation viel zu emotional diskutiert wird und mit viel zu wenig Wissen diskutiert wird. Und zwar, ich meine, da sprechen jetzt schon vor allem Kritiker an, aber ich glaube, es geht ein bisschen auf beide Seiten. Also es ist, glaube ich, wichtig zu wissen, was machen die Medikamente ganz genau, um so ein bisschen Ängste davon abzubauen, weil einfach zwischendurch so ein bisschen die Meinung umgeistert, da reden wir von sehr, sehr extremen Drogen und extremer psychischer Veränderung vom Menschen, und das ist es meistens nicht, wenn man es ein bisschen genauer anschaut. Ja, also ich glaube, man könnte die Diskussion um Medikation sehr sachlich und sehr faktisch führen, es wird halt einfach nicht gemacht. Das finde ich sehr schade. Und jetzt konkret unsere Erfahrungen, also wir sind offen gesehen gegenüber Medikation, auch einfach aus vielen Erfahrungsberichten von Leuten, die sagen, ja, uns hat das extrem geholfen. Und natürlich haben wir auch so Berichte gehört, Leute, die gesagt haben, oh nein, für uns ist es gar nichts. Aber wir sind sehr offen gesehen, das auszuprobieren. Und haben das ausprobiert. Also haben, glaube ich, in beiden Fällen, das ist alles schon ein bisschen lang her, sowohl der Brecht als auch ich, haben, glaube ich, jeweils mit Ritalin angefangen. Es gibt also ein bisschen mehrere Medikamente, die es gibt. Teilweise gibt es ein bisschen das gleiche Medikament unter verschiedenen Namen, unter verschiedenen so ein bisschen Abgabedosierungen, die teilweise länger wirken oder weniger lang wirken. Es gibt aber auch Medikamente, die so ein bisschen auf unterschiedliche Botenstoffe wirken. Und nicht alle wirken bei allen Menschen gleich gut. Und darum ist es manchmal tatsächlich einfach ein relativ langes Ausprobieren, welches Medikament ist das Richtige, und ein langes Einstellen, wie muss man es dosieren, damit es richtig wirkt. Aber bei uns ist es so gesehen, dass, also beim Brecht ist es so gesehen, dass wir sehr schnell sehr positive Wirkung gemerkt haben. Und zwar wirklich Sachen passiert sind plötzlich, wo man denkt, oh wow, das Kind macht sich jetzt plötzlich in Rekordzeit parat für die Schule. Es geht jetzt selbstständig an Zähne putzen, was es noch nie gemacht hat. Also das ist wirklich, der Brecht ist manchmal so in seiner Gedankenwelt versunken gesehen, dass er mit dem Zahnbürstchen vor dem Spiegel gesehen ist, eine Stunde lang, locker übertrieben nicht, aus sich Geschichten erzählt hat, aus seiner Gedankenwelt, dass er einfach nicht geschafft hat, Zahnpasta auf das Zahnbürstchen zu tun und das Zahnbürstchen ins Mund zu schieben, was ja einfache Schritte wäre, einfach wirklich nicht geschafft. Und ich kenne die Situation. Er weiss, er muss, er weiss, er will, aber er schafft es nicht, weil dauernd einen Gedanken ablenkt. Und mit Medikation sind so Sachen plötzlich super gut gegangen. Also wir haben durchaus am Anfang positive Resultate gemerkt, aber es hat, und bin ich gerne ehrlich, es hat nicht alle Probleme gelöst. Es hat nicht unbedingt so sehr die emotionalen Ausbrüche, die Impulsivitätsprobleme gelöst. Er hat Konzentrationssachen. Und die Wirkung ist mit der Zeit auch eher ein bisschen abgeflacht. Mhm. Das kann mit dem zunehmenden Alter zu tun haben. Das kann auch sein, dass effektiv einfach die Wirkweise nicht mehr so ganz funktioniert hat. Weiß ich nicht, bin ich zu wenig Mediziner. Aber wir haben schon so einen Effekt gehabt, dass es irgendwann dann nicht mehr so extreme Nutzen gebracht hat wie am Anfang.
Oh. Wie hat er das eingestellt? Weißt, das Einstellen ist für mich so ein komisches Wort. Also das heisst, man, man fängt mal an und dann schaut man mal so ein bisschen an, was passiert mit dieser Dosis.
Genau, da tut man einfach im Prinzip, also es ist eigentlich simpel. Man tut, man entscheidet sich für ein Medikament und fährt dann mit einer sehr kleinen Dosis an, da gibt man irgendwie 5 Tage lang 5 Milligramm und dann 5 Tage lang 10 Milligramm und beobachtet einfach sehr genau, was passiert. Und dann gibt es irgendwann eine Dosis, wo man merkt, oh, die ist besser als die letzte. Und vielleicht merkt man dann irgendwann noch, vielleicht kommt man dann zu einem Punkt, wo man sagt, oh, jetzt ist es wirklich gut und hört dort auf. Oder man kommt dann vielleicht auch zu einem Punkt, wo man merkt, oh, jetzt kippt es irgendwie in etwas, was sich nicht mehr so gut anfühlt und geht wieder ein bisschen zurück. Mhm. Und das dauert vielleicht je nachdem so einen Monat und dann hat man dann wirklich die gute Dosis. Aber eben, man muss das dann auch zwischendurch wiederholen, weil sich das kann verändern kann. Merkt dann vielleicht auch mal, dass ein anderes Medikament besser geeignet ist und darum ist man dann immer häufiger so ein bisschen am Pröbeln. Mhm. Genau.
Und du würdest aber sagen, bei euch hat es in dem Sinn, in dem Moment den Leidensdruck verringert. Also ist in dem Moment sicher eine gute Entscheidung gewesen, das zu machen. Hat aber auch Nebenwirkungen gehabt, gell? Im Appetit und im Schlaf.
Genau, es gibt so, das ist auch etwas, was Nebenwirkungen, die häufig diskutiert werden. Und es gibt, also in meiner Packungsbeilage, da sind natürlich auch so ein bisschen gravierende Nebenwirkungen drauf, wo extrem selten sind und wo bei den meisten Medikamenten irgendwie auch drauf sind. Es gibt aber durchaus ein paar Nebenwirkungen, die häufig sind. Das Gute daran ist, sie sind meistens reversibel. Also du machst nichts, es passiert nichts wirklich Schlimmes. Aber Appetitlosigkeit ist etwas. Also Ritalin ist früher, glaube ich, auch so ein bisschen als Appetitzügler eingesetzt worden. Und das kann man ein bisschen umgehen, indem dass man es dann abgibt, zum Beispiel erst nach dem Morgen und so, dass es nach dem Mittag schon nicht mehr wirkt und so. Da kann man ein bisschen damit spielen. Aber wenn man jetzt schon ein eher dünnes Kind hat, das ein bisschen Mühe hat mit Gewicht, nachher halt noch ein Medikament geben, das den Appetit eher hemmt, ja, dort kann es Probleme geben. Und ADHS ist schon grundsätzlich ganz schlecht für den Schlaf. Viele Leute mit ADHS schlafen schlecht. Und Medikation kann das auch noch verschlimmern. Also es kann durchaus sein, dass man, wenn man Ritalin nimmt, dass man noch schlechter schläft. Das sind so die zwei häufigen Nebenwirkungen. Okay. Genau. Wo die auch bei uns ein Thema waren. Also der Schlaf ist tatsächlich schlechter geworden, noch mal ein Stück mit der Medikation. Und es war auch mit ein Grund, dass wir dann nach ein paar aber Versuche auch mit anderen Medikamenten irgendwann aufgehört haben.
Und jetzt hat er noch das drittes Kind gemacht und denkt, jetzt schlafen wir dann wieder besser.
Ja, das ist natürlich ein kapitaler Fehler gewesen. Aber das haben wir gewusst.
Aber jetzt mal ganz im Ernst, also vielleicht ein bisschen intim oder eine blöde Frage, aber quasi in diesem Mix jetzt noch eben noch das drittes Kind reinzutun, und ich habe drei Kinder, ich weiss, was es bedeutet, drei Kinder zu haben, das ist schon wieder Dopamin, schon wieder viel Neues, das stellt wieder alles auf den Kopf. Ja. Also, bist du dem bewusst? Oder ist das, hast du das Gefühl, es hat etwas mit dem zu tun? Oder ist es jetzt einfach Zufall gewesen?
Hey, das ist schon etwas, wo man... Ach so, du meinst, dass ADHS ein bisschen verursacht
hat? Ja, wir haben jetzt eben vielleicht langsam gewusst, wie es läuft. Und jetzt braucht man etwas Neues.
Das Leben ist langweilig
geworden. Das wäre ja dann schon noch herzig.
Man braucht wieder mehr Action im Leben, ja. Du, vielleicht. Also, es hilft, dass meine Frau das Kind auch wollte und sie eben definitiv kein ADHS hat. Aber es ist natürlich schon so, dass man sich schnell mal sehr viel auflädt. Also ich merke das auch, wenn ich mal Ferien habe, dann kann ich nicht einfach Ferien machen. Ich reise dann das Projekt an, dass ich das Buch irgendwie dazugekommen bin, auf die Idee, ein Buch zu schreiben. Wenn ich ja sonst eigentlich schon viel zu tun habe, ist irgendwie auch so eine blöde ADHS-Idee. Also man lädt sich dann die ganze Zeit noch ein Projekt mehr auf. Und irgendwo durch, also ich merke, ich brauche es auch ein bisschen. Ich kann nicht untätig sein, weil sonst... Ich mache immer irgendetwas. Im schlimmsten Fall putze ich. Gut, ist nicht der schlimmste Fall, aber... kann es natürlich auch sein, dass man einfach auf die Idee kommt, noch ein Kind zu machen. Ich sage es war nicht ein Vernunftsentscheid gewesen. Aber du weißt, wie es ist. Schlussendlich, in den seltensten Fällen bereut man, ein Kind gemacht zu haben. Das ist dann auch bei uns die Entscheidung.
Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich würde einfach gerne, wir sind ehrlich gesagt schon fast in der Zeit, aber ich würde auch gerne am Schluss halt gleich jetzt noch auf die Familiendynamik noch mal sprechen. Ich habe das vorher angesprochen gehabt. Oder ganz am Anfang sogar gesagt, ja, auch wenn ich weiss, dass ein gewisses Verhalten eben vom ADHS herkommt und nicht irgendwie gegen mich gerichtet ist oder böswillig oder eben extra lang braucht zum Anlegen. Also, es nervt halt gleich.
Extrem.
Extrem, oder? Und ich werde dort noch schnell ein bisschen über die, einerseits über die Familiendynamik reden, aber eben auch direkt spezifisch über die Vater-Tochter-Dynamik, wo ihr jetzt eben beide die Diagnose habt. Merkt ihr, dass ihr anders aneinander geratet oder habt ihr auch anderes Verständnis füreinander, wie zum Beispiel deine Frau und der Brecht?
Wir Ja, eben, dass wir irgendwo durch ein Verständnis voreinander haben, das würde man denken, ist in der Praxis leider weniger der Fall, als es, also weißt du, irgendwo durch auf einer kognitiven Ebene schon, aber so ein bisschen im Eifer des Gefechts ist es dann schnell mal einfach wirklich, schaukelt sich auf. Mhm. Und ich habe definitiv andere Baustellen mit dem Brecht als meine Frau. Es ist nicht so, dass sie keine hätte. Also sie hat auch durchaus, ich glaube, sie leidet auch darunter, oder sie hat auch ab und zu Schwierigkeiten damit, dass sie Brecht ADS hat. Und eben, das ist auch genervt. Sie hat auch, weiss manchmal auch nicht weiter in konkreten Situationen. Aber bei mir ist es, hat es nochmal so ein eine andere Dynamik drin, weil halt irgendwann noch mein eigenes ADHS kickt. Ich glaube, es ist auch so ein schnell mal, ich habe eine Mühe bei Kontrollverlust, wenn ich merke, die Situation jetzt irgendwie gerade nicht mehr im Griff und rege mich dann über mich selber auf. Und da kommt dann einiges zusammen und das sorgt schon dafür. Ich kann jetzt ein bisschen entspannter rückblickend daran denken und darüber reden, aber wir hatten Phasen gehabt, der Brecht und ich, wo wir wirklich, wirklich oft aneinander geraten sind. Und ich meine, es ist nie natürlich, wo beginnt die Übergriffigkeit? Ich meine, selbstverständlich nie mein Kind geschlagen und so, aber irgendwo ist die Grenze vom Emotional Abuse, die sind fließend. Und also ich habe ein paar Mal auch reagiert auf Arten, wo ich mich hinterher geschämt habe dafür. Und ich gesagt habe, hey, so kannst du nicht und du weißt, was das Kind, was es für Herausforderungen hat und dass es das nicht extra macht und so. Also ich habe dort häufig auch, gekämpft mit mir und meiner Reaktion auf das Verhalten vom Kind. Umgekehrt natürlich auch. Genau, also wir hatten dazu eine schwierige Phase. Mhm.
Und wie gehst du dort selber mit dieser Scham um? Also weißt, kannst du dort dir selber näher wie dir das vergeben oder gehst du auch mit dem Kind reparieren? Oder?
Hey, definitiv. Also ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man sich als Eltern nicht entschuldigen kann bei seinen Kindern oder um Entschuldigung bitten und nicht mit seinen Kindern über so etwas reden kann. Also das ist, glaube ich, etwas, das habe ich dann vielleicht wiederum gut gemacht. Also wirklich dann auch nachträglich zum Brecht gegangen und gesagt, hey, es tut mir leid und das ist nicht richtig gewesen. Vielleicht auch erklärt, warum ich auf eine gewisse Art gehandelt habe. Und für mich selber, glaube immer versucht, auch daraus zu lernen für die Zukunft. Und so ein gewisse, wenn ich mal einfach wirklich wieder zu genervt war, einmal zu merken, da ist wirklich eine Notwendigkeit da, etwas zu ändern. Und er es irgendwann auch geschafft hat, ein bisschen mein Verhalten wirklich anzupassen. Also verständnisvoller zu sein und gelassen, also Gelassenheit ist so ein bisschen mein Hauptproblem. Ich schaffe es inzwischen wirklich meistens recht gelassen zu bleiben. Und das war ein langer Weg gewesen. Also, und es hat verschiedene Anläufe gebraucht. Teilweise methodischer, teilweise weniger methodisch. Und das ist schlussendlich wirklich geschafft habe, liegt vielleicht auch daran, dass ich es am Anfang eben nicht geschafft habe. Also aus den Situationen, wo ich dann wirklich müssen, zum Brecht gehen und sagen, hey, es tut mir leid, ich habe falsch reagiert und ich sollte so nicht reagieren und ich gebe mir Mühe, dass ich es nicht mehr mache. Weil irgendwann kannst du dich auch nicht zum tausendsten Mal entschuldigen. Irgendwann musst du wirklich merken, hey, jetzt wird es zur Floskel. Jetzt musst du wirklich etwas ändern. Es darf so nicht mehr passieren. Und das gibt einem ein bisschen Motivation.
Der Brecht hat das Buch auch gelesen.
Brecht.
Genau. Was hat er gemeint?
Es steht sogar im Buch. Also ich habe ein Interview geführt am Ende des Buches mit ihm, wo wir eigentlich das ganze Buch so ein bisschen durchgehen thematisch, wo er auch nochmal sich dazu äußern darf, wo er nicht einverstanden ist. Er ist, glaube ich, grundsätzlich sehr einverstanden mit allem. Der Brecht hat einen recht simplen Humor. Und wenn man natürlich ein Buch liest, das so ein bisschen humorvoll geschrieben ist, und es geht dann auch noch um einen selber, er hat extrem Freude am Buch. Er lacht sehr gern über uns. Ist dadurch auch offen, über das zu reden. Also der Brecht hat nie ein Problem gehabt, irgendwie. Ich nie das Gefühl gehabt, wir müssen mit dem Thema zurückhalten sein, ihm zu lieb, sondern er ist extrem kommunikativ. Klar, er ist erst 11, ich kann es vielleicht noch nicht alle Auswirkungen beurteilen, aber er ist sehr unbeschwert in solchen Sachen.
Mhm. Das ist auch schön. Und was wäre so dein Wunsch, wer jetzt das Buch liest und was die Leute daraus herausnehmen können?
Hey, einerseits wirklich, ich freue mich natürlich einerseits, wenn Betroffene lesen, sich wiedererkennen und vielleicht ja, wie einzelne Sachen oder ein bisschen Motivation herausnehmen können. Es gibt vielleicht demotivierendere Teile im Buch und motivierendere Teile im Buch. Ich freue mich aber auch, wenn es Leute lesen, die vielleicht noch nicht eine grosse Berührung zu ADHS haben, weil, also ich meine, irgendwo durch haben wir alle Berührung, weil wir kennen alle Leute mit ADHS, da bin ich überzeugt. Und ich habe mir auch versucht, Mühe zu geben, ein bisschen zu erklären, was ist dahinter und wie funktioniert es, auch wenn es kein Ratgeber ist und wenn das Buch so ein bisschen Verständnis oder Tür öffnen auch für Leute, die vielleicht ja, sich noch nicht gross mit ADHS auseinandergesetzt haben, um ein bisschen besser zu verstehen, was passiert da bei uns im Kopf? Ist es in unserem Kopf tatsächlich so chaotisch wie das Buch? Dann würde ich mich freuen.
Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und für deine Offenheit. Und ich sage dir auch merci für das Buch, weil ich es sehr geschätzt habe. Mir hat es einen super Einblick gegeben und auch ganz, ganz viele Aha-Momente und Momente, wo ich muss sagen, ah, das kenne ich auch. Es gibt bei uns im Concept Store zum Kaufen. Eben die jetzt gerade gefunden haben, das werde ich unbedingt gelesen haben. Und wir lesen die schon gleich wieder bei uns auf «Mal ehrlich». Merci genau. Vielmals, Markus.
Merci vielmals, dass ihr hier vorbeikommt.
Merci. «Mal ehrlich», hören magst du jetzt auch eh nicht mehr. Aber vielleicht magst du noch lesen oder schauen. Du findest uns auch unter mal-ehrlich.ch oder in den sozialen Medien. Merci fürs Zuhören.